Reichssender Königsberg überträgt in Gemeinschaft mit der Reichsjugendführung anlässlich der Jungbandfahnenweihe eine Feierstunde aus dem großen Remter in der Marienburg. Anstelle des durch Krankheit verhinderten Reichsjugendführers spricht der Stabsführer Hartmann Lauterbach. Die Sendung wird eröffnet mit einer Kantate Die Verpflichtung von Eberhard Wolfgang Möller, Musik von Georg Blumensaat. Die Feierstunde beginnt.
Es steht der Band gerichtet und in Reihen. Wir treten vor der Fahne an und wollen schwören, Mann zu Mann, bereit zu sein.
Zu sein.
Die Fahne ist das Testament, mit dem das Reich beginnt. In ungeheuerem Brand verbrennt, woran ihr nicht mehr glauben könnt. Und seid bereit.
Wir sind.
Zum Schwur, mit dem ihr euch bekennt, für Kinder und für Kindeskind, solange man euch Deutsche nennt, zu diesem neuen Sakrament, seid ihr bereit?
Wir sind.
So legt die Hände auf den Schaft, der euer Glaube ist. Du bist das Zeichen und die Kraft in uns und unsere Leidenschaft. Wir sind bereit. Du bist für uns Befehl,
Gebet und Kraft. Du Fahne,
die wie Feuer flammt.
Von Ewigkeit reist du gehisst zu Ewigkeit und eingerammt. In unseren Herzen sei dein Schaft, der unser Glaube ist. Der unser Glaube ist.
Thank you.
Jugend und sie neigt ihr Haupt zum Schwur, den wir der Fahne leisten sollen. Brecht, was ihr sagt und kündet, was ihr glaubt, dass wir bekennen, was wir glauben wollen.
Wir sahen einen Gott im Himmel stehen, gepanzert, groß und ernst. Und ringsumher braust endlos die Unendlichkeit um den Gewaltigen, gewaltig wie ein Meer. Er steht auf einem Schilde, den die Hand von Tausenden empor zum Himmel stemmt. Sie starben für den Gott und für ihr Land. Aus ihren unvernarbten Wunden schwemmt das Feuer ihres Bluts, das nie versiegt, in hellen Flammen hoch zu seinen Knien. Auf seinem Haupt und seinen Schultern liegt ein Schnee von Tränen wie ein Hermelin. Das Land, das uns gebar. Es lag wie eine schöne Mutter, die verliebt und voller Zärtlichkeit am heißen Tag hinträumend ihrem Kinde Nahrung gibt. Die Sense ruht, die Garben stehen im Glas und duften süß nach Brot und frischem Heu. Die Grillen zirpen und die Herde grast lautlos am warmen Wiesenhang vorbei. Es leuchtet das Gebirg. Der Himmel gleißt wie Silber über dem erglühten Tal. Die Schnitter lagern und die Schüssel kreist von Hand, zu brüderlichem Mahl. Und einer schneidet fromm das Brot und reicht es wie ein Heiligtum den anderen dar. Allein die Mutter schweigt und beugt sich sanft zu ihrem Kinde nieder, das entschlief. Da steht die Sonne still, die Erde dampft und atmet glücklicher und atmet tief.
Wir glauben an die Sonne und den Wind. Wir glauben an die Milch und an das Brot. Wir glauben unverbrüchlich, dass wir Kind und Bruder einer großen Mutter sind und ihr verbunden auf Gedeih und Tod. Und sie neigt
Land und Volk, die ihr das Leben gaben. Sprecht, was ihr saht, und kündet, was ihr glaubt.
Wir sahen die Häupter, welche unerkannt zur Seite einer jeden Mutter stehen, wenn sich in qualenvollen Kindeswehen die Hände krampfen und der Körper spannt, dann steigt aus einem längst vergessenen Grab ein wundersames Wiegenlied empor, und aus dem Dunkel treten Schatten vor und trocknen ihr die wehe Stirne ab. Und fremde Frauen knien stille und demütig vor dem Bett der Wöchnerin. Sie reichen ihr die weißen Tücher hin und kühlen ihren fieberheißen Mund. Und Männer, die einst ungerührt und groß zu Pferd gesessen und die Welt regiert, erheben sich, wenn eine Frau gebiert und benedeihen mit Ehrfurcht ihren Schoß. Da drängt sich jedes hin, das neue Kind zu segnen und zu feiern, dass es lebt. Und drüber steht die weiße Wolke der Unendlichkeit.
Wir glauben an das Volk,
das ihr gesehen, das unvergänglich ist und zeitenlos.
Wir glauben an Geschlechter,
die vergehen, um ewig jünger wieder aufzustehen in einem jeden mütterlichen Schoß.
Deutsche Jugend. Wir alle haben jene verächtliche Zeit miterlebt, in der die Achtung vor der Fahne verloren gegangen war. Ja, uns scheint gerade diese mangelnde Achtung vor der Fahne die Ursache zu sein, die uns jene Zeit so verächtlich erscheinen lässt. Nur schwer kann sich die Jugend des Jahres 1935 vorstellen, dass noch vor wenigen Jahren ihre Fahne ungestraft geschmäht und verspottet werden durfte. Heute ist es uns zur Selbstverständlichkeit geworden, dass unsere Fahne vom ganzen Volk gegrüßt und verehrt wird. Heute, vor einem Jahr, weihte ich an der Gruft Friedrichs des Großen die Bandfahnen der Hitlerjugend. Am 15. September 1934 wurden die Fahnen der inzwischen neu entstandenen HJ-Banne an der Feldherrenhalle in München geweiht. Heute sind die Führer des deutschen Jungvolks in der Hitlerjugend aus dem ganzen Reichsgebiet in der Marienburg zusammengekommen, um die Weihe der Jungbannfahnen zu erleben. Diesmal sind wir an einer Stätte versammelt, die 700 Jahre hindurch in wechselvollen Schicksalen ein gewaltiges Sinnbild der Tugenden war, die auch die nationalsozialistische Bewegung zu Macht und Ansehen geführt haben. Ich habe euch gerade hierher gerufen, weil die Ordensritterschaft dieser Burg einer Gemeinschaft wie der unseren etwas Bedeutendes zu sagen hat. Ihre Leiber sind zerfallen wie ihre Schwerter, Helme und Rüstungen. Aber die Idee ihrer Gemeinschaft ist geblieben. Man hat einst diese Ritter ihrer Einfachheit halber verspottet. Die Höflinge ihrer Zeit sahen in den Gelübden der Armut, der Reinheit und des Gehorsams nur Ansatzpunkte für ihren beißenden Witz. Aber das Volk verstand die strenge Haltung dieser in Erz gepanzerten Selbstlosigkeit und versteht sie schließlich heute genauso wie vor 7 Jahrhunderten. Heute versucht sich die Jugend, die innere Größe und Kraft dieser Vorbilder zu erobern. Sie sieht aber auch klaren Blickes, dass der Orden nur groß war, solange er Treue bewahrte, und weiß, das gilt auch für uns. Das ganze junge Deutschland ist heute ein Orden, der durch das Gelübde der Treue gebunden ist. Möge ihm im Hinschauen auf diese Burg im Osten klar werden, dass auch sein eigenes Werk nur Bestand haben kann, wenn es auf Treue gegründet bleibt. Das deutsche Jungvolk, dessen Fahnen wir heute hier entfalten, hat im Rahmen der nationalsozialistischen Jugendbewegung ihre besondere verantwortungsschwere Aufgabe. In ihm erlebt der junge Deutsche zum ersten Mal die Kameradschaft des Nationalsozialismus, wird ein Teil der großen nationalsozialistischen Bewegung, unter deren Gesetz er fortan steht. Die Tatsache, dass sich die nationalsozialistische Bewegung in wenigen Jahren ausschließlich aus den Angehörigen der nationalsozialistischen Jugendverbände rekrutieren wird, legt den Führern des deutschen Jungvolks besondere erzieherische Pflichten auf. Erzieht der Jungvolkführer die ihm anvertraute kleine Gemeinschaft zur Selbstlosigkeit und zur Treue, wird später einmal die große Gemeinschaft des Volkes selbstlos und treu sein. Versagt er in dieser Arbeit, müssen wir damit rechnen, dass dieses heutige Versagen morgen in der Nation spürbar wird. Der Jungvolkführer ist also einer der wichtigsten und wesentlichsten Aufgabenträger der nationalsozialistischen Bewegung. Gerade von ihm muss eine erhöhte Vorbildlichkeit in der eigenen Lebensführung erwartet werden. Denn für seine junge Gefolgschaft ist er nicht nur Verkünder, sondern auch Repräsentant der nationalsozialistischen Idee. Er kann nie Privatmann sein, denn für die Jugend, die ihm nachfolgt, ist er und sein Amt ein nicht zu trennender Begriff. Es ist ein Glück für Deutschland, dass es gelingen konnte, die Führerschaft der deutschen Jugend so einheitlich auszurichten, dass diese Grundforderung zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Von Tag zu Tag nimmt die Jungvolkerziehung in allen Teilen des Reiches an Einheitlichkeit zu. Die typenbildende Kraft des Nationalsozialismus hat sich gerade an der jungen Generation erstaunlich bewährt. Wir haben den Typ des Jungvolkjungen, den Typ des Hitlerjungen und den Typ des BDM-Mädels. Aber das Bedeutsamste bleibt doch, dass diese Typen nichts Schematisches an sich haben, dass sie nicht die Entwicklung der einzelnen Persönlichkeit unterdrücken, sondern dass im Gegenteil dieser Persönlichkeit Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen worden sind, wie sie in solcher Fülle in früheren Zeiten nicht denkbar waren. In der Erkenntnis der besonderen Verantwortung des Jugendführers und durchdrungen von dem Bewusstsein, dass nur solche Personen mit innerer Berechtigung deutsche Jugend führen dürfen, die hierfür notwendigen Voraussetzungen erfüllen können, beabsichtige ich, die endgültige Zulassung zu den höheren Jugendführerämtern von einer Prüfung abhängig zu machen, die von einer besonderen Kommission der Reichsjugendführung abgenommen werden wird. Die Zulassung zu dieser Prüfung wird von einer mindestens 3-jährigen Ausbildungszeit abhängig gemacht werden, wovon 2 Jahre in der praktischen Jugendarbeit, das heißt in diesem Falle in der aktiven Führung von Einheiten der Hitlerjugend, verbracht sein müssen und 1 Jahr auf besonders dazu bestimmten Führerschulen. Der nationalsozialistische Jugendführer, der seine ganze Arbeit ausschließlich in den Dienst der Jugend gestellt hat, übt einen Erzieherberuf aus. Er hat nicht nur seine Berufspflichten, er hat auch seine Berufsehre. Er steht gleichberechtigt neben allen anderen Volksgenossen, die sich in langjähriger Ausbildungszeit die Voraussetzungen zur Ausübung ihres Berufes erworben haben. Gerade der Jungbandführer und Bandführer der Hitlerjugend und die Gauführerin des BDM haben sämtlich nach langer Lehrzeit und erst nach vielen Bewährungsproben das Recht zur Ausübung ihrer Führertätigkeit erhalten. Sie sind ausnahmslos nicht Menschen, die deswegen Jugendführer sind, weil sie in anderen Berufen versagt haben, sondern sie haben in fast allen Fällen einen anderen Beruf, in dem sie früher mit Erfolg tätig waren. Entsagt, weil sie im Amt des Jugendführers und der Jugendführerin ihre noch größere Berufung empfanden. Sie sind ein neuer deutscher Erzieherstand, der in kameradschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Lehrerstand bestrebt ist, die ihm vom Schicksal gestellte Aufgabe der weltanschaulichen Erziehung des kommenden Deutschlands zu lösen. Die hier versammelte Führerschaft der Jugendbewegung unseres Führers Adolf Hitler hat also keine unbeschwerte und leichtfertige Vorstellung von ihren Aufgaben und Pflichten. Sie steht voll Ehrfurcht und tief durchdrungen von all dem, was von ihr gefordert wird vor ihrem Werk. Auch scheut sie keine Kritik. Im Gegenteil, wir wünschen und fordern sie, wenn sie derart ist, dass wir mit ihr vorwärts kommen können. Allerdings verbitten wir uns eine Kritik, die jene Grundprinzipien antastet, die uns der Führer gegeben hat und die unsere Jugendbewegung zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Wer heute noch an den Grundsatz Jugend muss von Jugend geführt werden herumnörgelt, beweist damit nicht seine Befähigung zu aufbauender Kritik, sondern lediglich sein eigenes politisches Unverständnis. Denn die Hitlerjugend wurde nicht die größte Jugendorganisation der Welt, trotz dieses Grundsatzes, sondern weil sie unerbitterlich an diesem Grundsatz festhielt. Man soll es uns daher nicht übel nehmen, wenn wir in Zukunft ungeduldig werden gegenüber Ansichten und Meinungen, die wir durch unsere Arbeit selbst längst widerlegt haben. Wir wissen genau, wie unzulänglich manches an unserer Arbeit ist und sein muss und sind dankbar für solche Ratschläge, die uns die Möglichkeit zu Verbesserungen bieten. Ein verantwortungsbewusster Kritiker an der neuen deutschen Jugendbewegung darf aber nicht den Fehler begehen, sein Recht zur Kritik aus sogenannten Erfahrungen herzuleiten, die er früher einmal in anderen Jugendbewegungen gesammelt hat. Die Neuartigkeit und Einmaligkeit der gewaltigen deutschen Jugendfront von heute versetzt selbst den erfahrensten Jugendführer von einst in eine völlig neue Lage. Die Hitlerjugend von heute ist weder die bündische Jugendbewegung von einst, noch hat sie etwas mit einem Pfadfinderchor oder einer Wehrjugendbewegung zu tun. Man muss sie mit ihren eigenen Augen sehen und sie verstehen. Ich brauche euch nichts Neues über die Bedeutung der Zeichen zu sagen, die ihr heute zu treuen Händen empfangen habt. Ich weiß, dass ihr die schwarzen Fahnen mit dem weißen Adler in Ehren tragen werdet. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland jemals eine Jugend gegeben hat, die mit solcher Inbrunst an ihrer Fahne hing wie ihr. Solange ihr das bewahrt, wird eure Tugend größer sein als eure Fehler. Und ihr werdet euch auch selbst nie ganz untreu werden können, wenn ihr diesem Tuche treu bleibt. Ihr habt das große Glück, dass andere Jugend vor euch nicht gekannt hat. Ihr dient einer Fahne, in der alle Deutschen einig sind. Mochte früher eine Flagge des Bürgertums oder eine des Proletariats oder einer konfessioneller Banner der Jugend voranflattern, ihr habt ein Zeichen, das nicht nur das Hoheitszeichen einer einigen Jugend, sondern zugleich das Hoheitszeichen des einigen Reiches ist. Eure Fahne ist Deutschland. Das dürft ihr voll Stolz bekennen und habt doch kein Wort zu viel gesagt. Ein ungeheures Glück ist euch zuteil geworden. Haltet es fest, denn es wird nur dann bei euch bleiben, wenn ihr es immer von Neuem zu erobern versucht. Wir Deutschen haben unsere Einigkeit so schwer erkämpfen müssen, dass wir heute noch gar nicht begriffen haben, was sie für uns die Zukunft bedeutet. Wir waren zu uneinig und zu zerfallen, um es heute schon ganz fassen zu können, was es heißt, eine einige Nation geworden zu sein. Wir wissen nur, dass wir unser Herzblut jeden Tag für die Einigkeit opfern würden. Wir wissen nur, wir sind glücklicher, als wir jemals zuvor gewesen sind. Die Fahnen der Länder und Ländchen sind gefallen. Die Fahne des Führers weht über das ganze Reich. Sein Adler ist in den Bannfahnen der Jugend, wie in allen Hoheitszeichen der Partei und des Staates. So steht dies Zeichen über ganz Deutschland. Und ihr, die Jugend des neuen Reiches, dient in ihm dem Führer und seiner Nation. Wer aber eure Fahne beleidigt, beleidigt Adolf Hitler und sein deutsches Volk. Nicht mehr seid ihr wie einst eine vom Staat verstoßene, verfemte und verfolgte kleine Jugendgruppe. Nein, ihr seid selbst zum Staat geworden und gehört als Staatsjugend ebenso unlöslich zu ihm wie seine Beamtenschaft und seine Wehrmacht. Wir alle fühlen uns als Fahnenträger des Nationalsozialismus. Wir alle tragen mit der Fahne die Verantwortung. Wir alle arbeiten und leisten, um das Glück unseres Dienstes zu verdienen. Der große Rentner der Marienburg hat die Führerschaft des Ordens oft Kopf an Kopf hier sitzen gesehen. Die Führerschaft der Jugend, die sich heute hier zusammengefunden hat, ist nicht weniger gläubig und ihrem Ziel nicht weniger verschworen. Meine Kameraden, in eure Hände ist alles gelegt, was das Deutschland Adolf Hitlers an Hoffnung sein eigen nennt. In euren Händen haltet ihr nun auch seine Fahne. Möge das erhabene Symbol der Marienburg uns die Kraft geben, in Ehre vor Deutschland zu bestehen. Möge diese Burg uns lehren, in Zucht und Gehorsam, Treue und Selbstlosigkeit, die Gesetze unseres Ordens zu befolgen und so unserer Fahne würdig zu werden. Das geloben wir an dieser uns heiligen Stätte am 24. Januar 1935 im Gedächtnis an unseren kleinen Kameraden Herbert Norkus, der heute vor 3 Jahren einsam starb. Sein ewiger Geist segne unsere Fahnen.